Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Frankreich und die USA haben ihre unterschiedlichen Haltungen zum Atomabkommen mit dem Iran bekräftigt. Allerdings zeigte sich Frankreichs Präsident Macron am zweiten Tag seines Besuchs in Washington offen für Gespräche über eine neue Übereinkunft. US-Präsident Trump sagte, Iran dürfe niemals erlaubt werden, Atomwaffen zu entwickeln. Er hatte das Abkommen mehrfach scharf kritisiert.
Nach lockerem Auftakt gestern gab heute das Protokoll den Ton an beim Staatsbesuch des französischen Präsidenten. Trump empfing Macron mit militärischen Ehren. Den Schulterschluss hatten die USA und Frankreich zuletzt bei den Luftschlägen gegen Syrien demonstriert. Auch vor dem Weißen Haus zeigten sich Macron und Trump als Verbündete. Der Amerikaner gab sich gönnerhaft. Der wird mal ein großer Präsident Frankreichs, das ist meine Vorhersage. Sprach's und zerrte seinen Gast förmlich ins Oval Office. Dort wurden schnell die Differenzen spürbar, etwa beim strittigen Atomabkommen mit dem Iran. Wir wollen die iranische Präsenz in der Region eindämmen und das Atomabkommen ist Teil dieses größeren Bildes. Es scheint aber, als stecke der Iran hinter allem, was im Mittleren Osten passiert. Jemen, Syrien, immer zieht der Iran die Strippen. Sein Vorgänger habe diesem schrecklichen Iran-Atomdeal zugestimmt, aber darüber müsse man reden, sagte Trump. Zunächst berieten die Präsidenten unter vier Augen, dann in größerer Runde. Dabei kritisierte Trump den Handelsbilanzüberschuss der EU in Höhe von 151 Milliarden Dollar und nannte Brüssels Handelsschranken inakzeptabel. Macron versuchte dennoch, den Amerikaner zu überzeugen, die EU dauerhaft von den Importzöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen.
Merci.
Überkapazitäten bei Stahl und Aluminium kommen nicht aus Europa, nicht aus Frankreich. Partner sollten doch kooperieren, vor allem wenn man in Sicherheitsfragen so eng zusammenarbeitet. Und so wirkte ihr Händedruck wieder wie ein Ringen, ihr Lächeln wie Zähne zeigen.
Bundesaußenminister Maas hat Syriens Präsident Assad menschenverachtendes Verhalten vorgeworfen. Verstöße gegen das Völkerrecht dürften nicht ungesühnt bleiben, sagte Maas auf einer Tagung der UN-Generalversammlung in New York. Deutschland hatte sich an dem Militärschlag Frankreichs, Großbritanniens und der USA gegen Syrien nicht beteiligt. Maas warb in New York auch für einen nicht ständigen Sitz Deutschlands im UN-Sicherheitsrat.
Der Außenminister auf Wahlkampftour. Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen besucht Maas die Vereinten Nationen. Offizieller Anlass der große UN-Reformgipfel. Tatsächlich aber geht es vor allem um eins. Deutschland will ab 2019 wieder nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat werden.
Ich freue mich sehr darüber, wie viel Vertrauen Deutschland hier entgegengebracht wird. Es ist nicht nur so, dass viele Staaten unsere Kandidatur für den Sicherheitsrat unterstützen. Wir werden geradezu aufgefordert, unseren Einfluss einzubringen. Das wollen wir auch tun.
Im Sicherheitsrat sitzen 15 Staaten. 5 davon dauerhaft. Die USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China. Die übrigen 10 bleiben jeweils für 2 Jahre. Damit eine Resolution in Kraft treten kann, müssen 9 der 15 Mitglieder zustimmen. Allerdings besitzen die ständigen Mitglieder ein Vetorecht, mit dem sie alle Mehrheitsentscheidungen kippen können. Deutschland wolle im Sicherheitsrat sogenannte weiche Themen voranbringen, wie Menschenrechte, Klimawandel oder Krisenprävention, so Maas. Hauptsächlich aber gehe es darum, die momentane Blockade zu überwinden.
Wir brauchen stattdessen die Beharrlichkeit, auf politische Lösungen hinzuarbeiten. Und vor allem bedarf es der politischen Verantwortung aller Akteure, allen voran des Sicherheitsrates.
Hinter den Kulissen hier wird heftig gerungen um die künftige Besetzung des Sicherheitsrats. Deutschland konkurriert dabei mit Belgien und Israel um 2 Sitze. Die Chancen stehen sehr gut, denn viele der kleineren Mitgliedstaaten unterstützen Deutschland, weil es international nicht so egoistisch auftrete wie viele andere Länder.
Nach der Todesfahrt eines 25-jährigen Kanadiers in Toronto bleibt die Frage nach dem Motiv weiter ungeklärt. Vor dem Haftrichter äußerte sich der Student heute nicht zur Sache. Ihm werden 10-facher Mord und 13-facher Mordversuch vorgeworfen. Der Mann hatte gestern einen Lieferwagen in einer belebten Geschäftsstraße über mehrere Blocks immer wieder auf den Gehweg gesteuert. Kanadas Premier Trudeau sprach von einem schrecklichen Vorfall. Die nationale Sicherheit sei aber nicht bedroht. Nach wochenlangen Verzögerungen haben im Münchner NSU-Prozess die Plädoyers der Verteidigung begonnen. Zum Auftakt bestritten Anwälte der Hauptangeklagten Zschäpe eine Mittäterschaft ihrer Mandantin an den Verbrechen der NSU-Rechtsterroristen. Zugleich erhoben sie schwere Vorwürfe gegen die Bundesanwaltschaft. Deren Argumente seien spekulativ, Indizien würden einseitig ausgelegt. Zschäpe wird Mittäterschaft an 10 Morden vorgeworfen.
Die Absperrgitter für das Mammutverfahren vor dem Münchner Oberlandesgericht zeigen schon längst Rostspuren. Doch an diesem 419. Verhandlungstag kommt wieder Bewegung in den NSU-Prozess. Filmaufnahmen waren im Saal heute allerdings nicht erlaubt. Hermann Borchardt, Wahlverteidiger der Hauptangeklagten Zschäpe, warf der Bundesanwaltschaft eine, Zitat, äußerst einseitige und bewusst fehlerhafte Beweiswürdigung vor. Seine Mandantin bestreite vehement, die 10 Morde des NSU gewollt und unterstützt zu haben. Anwälte der Opferfamilien halten diese Argumentation für falsch.
Herr Borchardt hat nur die Hälfte dieser Hauptverhandlung mitbekommen und die ganz wesentlichen Zeugenaussagen eben nicht persönlich. Insofern ist der Vorwurf an die Bundesanwaltschaft, aber auch an die Nebenklagevertreter, sie würden die Beweisaufnahme einseitig würdigen, schlichtweg falsch. Wir würdigen die Beweisaufnahme, die wir gesehen haben, was Herr Borchardt schlichtweg nicht kann.
Strafverteidiger Borchardt und sein Kollege Grasel waren erst 2015, also 2 Jahre nach Beginn, in den Prozess eingestiegen. Interviews durften sie heute nicht geben, das hatte ihre Mandantin nicht erlaubt. Prozessbeteiligte hoffen, dass nach den Verzögerungen der letzten Monate das Verfahren nun auf der Zielgeraden ist.
Kommen da noch Beweisanträge, kommen da keine? Mir scheint es, als kämen da keine mehr. Sodass ich im Moment vielleicht das erste Mal in diesem Verfahren vielleicht ein bisschen optimistisch bin, dass es jetzt mit den Plädoyers der Verteidigung zum Ende kommt, dann mit den letzten Worten, aber man weiß es nicht.
Morgen wollen die beiden Zschäpe-Anwälte ihr Plädoyer fortsetzen.
Die Beschäftigten der deutschen Opel-Werke wehren sich gegen die Sanierungspläne der französischen Muttergesellschaft PSA. Vor dem Thüringer Standort Eisenach protestierten heute erneut Mitarbeiter des Autobauers, Gewerkschafter und Politiker gegen drohenden Stellenabbau. PSA hatte Opel im vergangenen Jahr von General Motors übernommen. Die Franzosen drängen auf massive Einsparungen und Lohnkürzungen, um die Arbeitskosten zu senken.
Ein Vierteljahrhundert, so lange arbeitet Heiko Fehr schon bei Opel in Eisenach. Hat wie viele andere Opelaner so manche Krise mitgemacht. Nun bangt er wieder um seine Zukunft.
Ich habe nur gerade so dran gedacht, alle paar Jahre immer wieder derselbe Mist. Langsam reicht's.
Nicht nur ihm. Die Eisenacher wehren sich dagegen, dass ihr Werk nach der Opel-Übernahme durch den französischen Konzern PSA möglicherweise auf der Strecke bleibt. Betriebsrat und Gewerkschaft glauben, dass Opel das Werk nicht mehr voll auslasten will. Die Folge, fast die Hälfte der zurzeit 1.800 Arbeitsplätze in Eisenach könnte wegfallen.
Wir haben die klare Erwartung, dass man uns sagt, welche Produkte an welchen Standorten, bei welchem Zeitraum, mit wie vielen Beschäftigten hergestellt werden sollen.
Opel plant, ab kommendem Jahr nur noch einen neuen Geländewagen in Eisenach zu produzieren, statt wie bisher 2 Modelle. Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow pocht auf die Einhaltung von Zusagen durch PSA. Gemeinsam mit Kollegen anderer deutscher Opel-Standorte stärkt die Landesregierung den Mitarbeitern in Eisenach heute den Rücken.
Wir kämpfen um einen Standort in Eisenach, der über 2020 hinaus zweischichtig, mindestens zweischichtig voll ausgelastet ist. Und das bedeutet, es braucht auch 2 Fahrzeuge, die hier gebaut werden.
Wann die Sanierungsverhandlungen offiziell weitergehen, steht noch nicht fest. Der Mutterkonzern PSA rechnet damit, dass bis zu einer Lösung noch Wochen vergehen.
In Brüssel hat heute eine Geberkonferenz für die Opfer des Syrienkrieges begonnen. Organisiert wird sie von der Europäischen Union und den Vereinten Nationen. Sie hoffen auf Zusagen in Milliardenhöhe als Nothilfe für Menschen in Syrien und Syrer in Nachbarländern. Der Krieg hat vor 7 Jahren begonnen. Hunderttausende Menschen wurden getötet, Millionen sind auf der Flucht. Auf tagesschau.de finden Sie mehr Hintergrundinformationen, unter anderem einen Überblick, welche diplomatischen Bemühungen es bislang gegeben hat, den Syrienkrieg zu beenden. Das Schiff der deutschen Organisation Jugend rettet bleibt in Italien beschlagnahmt. Das oberste Gericht in Rom lehnte heute eine Freigabe der Juventa ab. Die Justiz wirft dem Netzwerk vor, bei der Flüchtlingsrettung im Mittelmeer gemeinsame Sache mit Schleppern gemacht zu haben. Jugend rettet bestreitet das. Das Schiff war im August im Hafen von Lampedusa festgesetzt worden. Im Berliner Dokumentationszentrum Topographie des Terrors ist am Abend eine Ausstellung zum NS-Volksgerichtshof eröffnet worden. Unter dem Titel Terror durch Recht informiert die Schau über die Entstehung des Gerichts und zeigt am Beispiel von Einzelschicksalen die Urteilspraxis. Mindestens 16.000 Menschen mussten sich von 1934 bis Kriegsende vor dem obersten NS-Gericht verantworten. Mehr als 5.200 Todesurteile wurden verhängt.
Terror durch Recht. Die Geschichte des Volksgerichtshofs dargestellt in Schicksalen und Akten. Andreas Nachama, Direktor der Topographie des Terrors, hat die Spuren des berüchtigten Gerichts der Nazis zusammentragen lassen. Juristen als verlängerter Arm des Regimes. Der Volksgerichtshof sprach Urteile im Akkord.
Er hat zum Beispiel im Fall der Weißen Rose innerhalb von 10 Tagen die Menschen, die daran beteiligt waren, abgeurteilt zum Tode. Und zwar vor Ort in München. Also die Prozesse fanden nicht nur hier in Berlin statt, sondern auch reichsweit. Und dann später zum Beispiel der nationalsozialistische Einfluss in Europa reichte. Also man sieht hier ein Gericht, das sozusagen wirklich kurzen Prozess gemacht hat.
Insbesondere ab dem Jahr 1942, als Roland Freisler den Vorsitz übernahm. Von nun an wurde jeder zweite Angeklagte zum Tode verurteilt, zum Beispiel viele der Attentäter des 20. Juli.
Ihr Geizzerfressene, ehrlose, feige Verräter.
Bei der Eröffnung betonte Justizministerin Barley die Bedeutung von Zivilcourage für den Rechtsstaat.
Das haben Menschen getan, das haben Menschen ermöglicht, dadurch, dass sie sich nicht dagegen gestellt haben. All das zeigt diese Ausstellung. Sie zeigt, wie grausam Justiz sein kann, wenn sie in einem Unrechtsstaat Unrechtsjustiz spricht. Daran muss man erinnern.
Nach dem Ende des Krieges machten viele der NS-Richter in der Bundesrepublik Karriere. Auch daran erinnert die Ausstellung.
Forscher haben in der Arktis große Mengen an winzigen Plastikpartikeln entdeckt. Experten des Alfred-Wegener-Instituts berichten über eine Rekordkonzentration von Mikroplastik in verschiedenen Eisproben. Sie waren bei Expeditionen des Forschungsschiffs Polarstern eingesammelt worden. Ob von dem Kunststoff Gefahren für Menschen und Meeresbewohner ausgingen, darüber gebe es bisher abschließend keine Erkenntnisse.
In den Kältekammern des Alfred-Wegener-Instituts Bremerhaven lagern Eisproben, die die Wissenschaftler von ihren Arktis-Expeditionen mitgebracht haben. 2014 und 2015 waren sie in 5 Regionen nordöstlich von Grönland, entlang der sogenannten Framstraße und der Transpolardrift unterwegs, dort wo Eis aus der Arktis in den Atlantik schwimmt. Im Labor wurde später das dort entnommene Arktiseis geschmolzen und auf Verschmutzung mit Mikroplastik untersucht. Mit einem Rekordbefund. Pro Liter Meereis fanden sich bis zu 12.000 der teils mikroskopisch kleinen Plastikteilchen. Partikel aus sich zersetzenden Plastiktüten und Verpackungen, die vom Atlantik in die Arktis treiben. Peelingplastik aus Kosmetika, Farbreste von Schiffsanstrichen und anderes.
Was zum Beispiel auch einen großen Einfluss auf dieses Mikroplastik im Meer hat, ist der Abrieb von Autoreifen. Wenn bei jedem Bremsen, bei jedem, ich weiß nicht was, starten, werden kleine Partikel da abgegeben. Und was auch eine große Rolle spielt, ist unsere Wäsche von irgendwelchen Kleidungsstücken, die aus Plastik bestehen.
Beunruhigend, so die Forscher, sei, dass die Plastikstückchen problemlos von vielen Kleinstlebewesen im Meer, vor allem von winzigen Krebsen, gefressen werden können. Diese stehen in der Arktis am Anfang der Nahrungskette und noch sei nicht abschließend geklärt, inwieweit das gesamte Ökosystem dort und schließlich auch der Mensch Schaden nehmen wird.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 25. April.
Ein Tief sorgt morgen in vielen Teilen Deutschlands für wechselhaftes Wetter. In der Nacht regnet es im Norden, später auch im Nordwesten ab und an, an den Küsten kräftiger Regen. Am Tag im Norden und Nordwesten weitere kräftige Schauer, die sich später allmählich bis in die Mitte ausbreiten. Mitunter Gewitter und Sturmböen. Im Süden ist es bis zum Abend oft freundlich. In der Nacht 13 bis 4 Grad, am Tag 10 Grad an der Nordsee, 25 Grad in Niederbayern. Am freundlichsten ist es am Donnerstag zwischen Main und Donau, sonst wechselhaftes, windiges Wetter. Am Freitag im Norden und Nordwesten mehr Wolken als Sonne, südlich der Donau einzelne Schauer und Gewitter, sonst längere Zeit Sonne. Am Samstag Sonne, dichtere Wolken, einzelne Schauer und Gewitter.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie hier Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Mit Glanz und Gloria die harte Politik hinter dem pompösen Staatsempfang und miteinander, wie in einem Dorf, seit 20 Jahren alle füreinander sorgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.